Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Diesmal im Mittelpunkt aus dem Lukas-Evangelium, das 19. Kapitel. Schon mehrmals habe ich darauf hingewiesen, dass sich Jesus und seine Jünger bereits auf dem Weg nach Jerusalem befinden, wo er angeklagt und zum Tode verurteilt werden wird. Jesus weiß, was auf ihn zukommt. Mehrfach hat er seinen Jüngern davon erzählt. Doch sie scheinen die kommenden Ereignisse mehr oder weniger aus ihren Köpfen zu verdrängen. Gerade erst im vorangegangenen Kapitel war zu lesen, sie aber begriffen nichts davon und der Sinn der Rede war ihnen verborgen und sie verstanden nicht, was damit gesagt war. Dabei geht die gemeinsame Zeit, die sie mit Jesus erlebt haben, schon in wenigen Tagen zu Ende. Am Anfang von Kapitel 19 wird erwähnt, dass sie die Stadt Jericho erreichen. Das heißt, sie sind von Jerusalem, dem Zielpunkt ihrer Reise, keine 30 Kilometer mehr entfernt. Lukas berichtet in seinem Evangelium davon, dass Jesus von Galiläa aus nach Judäa aufgebrochen ist und dabei durch die Provinz Samarien kam. Dass er sich danach ziemlich weit östlich hält und die Stadt Jericho besucht, statt direkt in Richtung Jerusalem weiterzuwandern, ist zumindest auffällig. Ja, ich würde so weit gehen zu behaupten, das kann wohl kein Zufall sein. In Jericho wird er auf einen Menschen treffen, dessen Lebensgeschichte nach einer Begegnung mit Jesus eine radikale Wendung nimmt. Ich halte es deshalb für durchaus möglich, dass Jesus deshalb einen Abstecher nach Jericho einplante, um mit diesem Menschen zu sprechen. Aus dem Alten Testament kennen wir Jericho als eine feindliche, gut gesicherte Stadt, die unter Josua von den Israeliten eingenommen wurde. Und zwar, indem die Israeliten die Stadt unter Posaunenklang 7-mal umrundeten. Dann stürzten die Stadtmauern ein und Jericho wurde zerstört. Ein Fluch wurde über denjenigen ausgesprochen, der die Stadt wieder aufbauen würde. Zur Zeit Jesu war dies längst geschehen. Doch ich habe den Eindruck, dass Jericho damals ungefähr die gleiche Funktion hatte wie heute in Nordamerika die Stadt Las Vegas. Menschen gingen nach Jericho, um sich zu amüsieren, gaben viel Geld aus und trafen hier und dort auf zwielichtige Gestalten. Vielleicht erklärt das die auffällige Formulierung ganz am Anfang von Lukas 19. Dort heißt es, und er, gemeint ist Jesus, ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Das heißt ja wohl, dass es sich nur um einen kurzen und recht flüchtigen Besuch gehandelt hat. Jesus tauchte kurz ein in das Leben dieser Stadt, unter anderem, um einen Sünder in seine Nachfolge zu rufen. Aber er blieb dort nicht. Für mich ist das wie ein Sinnbild, das seinen ganzen Auftrag beschreibt. Jesus kam als Mensch auf die Erde, aber nicht um zu bleiben und ein langes Leben zu genießen, sondern nur um einen ganz bestimmten Auftrag auszuführen, nämlich um für die Sünden der Menschen zu sterben. Beim Lesen der folgenden Geschichte scheint es mir wichtig, stets diese Frage im Hinterkopf zu behalten: Mit welcher Absicht ist Jesus nach Jericho gekommen? Warum hat er diese Stadt nicht einfach links liegen gelassen? Er zog, wie es im Bibeltext heißt, nur durch sie hindurch, obwohl das für ihn bedeutete, einen Umweg zu machen. In Vers 2 unseres Bibeltextes wird berichtet, dass es in Jericho einen Mann gab, der sicher nichts davon ahnte, dass Jesus sein Leben umkrempeln würde. Aber vielleicht hatte Jesus ihn schon im Blick, bevor er die Stadt Jericho erreichte. Es wird berichtet, und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Dieser eine kurze Satz enthält ganz schön viele Informationen über diesen Mann. Er heißt also Zachäus, das bedeutet der Gerechte. Als ich davon zum ersten Mal gelesen habe, musste ich so laut lachen, dass meine Frau in mein Arbeitszimmer kam und wissen wollte, was denn so lustig sei. Offenbar hatten die Eltern von Zachäus, als sie ihm diesen Namen gaben, eine völlig andere Vorstellung davon, was aus ihrem Sohn einmal werden sollte. Nun, aus ihm wurde ein Zöllner. Das heißt, eines Tages entschloss er sich dazu, für die Römer zu arbeiten, die damals Israel besetzt hielten. Er kassierte für sie die Zölle in einem ganz bestimmten Gebiet ein und lieferte das Geld dann bei ihnen ab. Von manchen frommen Juden wurden die Zöllner als Verräter angesehen, weil sie mit den Römern gemeinsame Sache machten. Außerdem verlangten manche Zöllner überhöhte Zölle von den Leuten und steckten sich den Überschuss in die eigene Tasche. Dass Zachäus irgendwann sogar zu einem Oberen der Zöllner aufstieg und reich wurde, machte ihn in den Augen mancher Leute besonders verdächtig. Mit der Entscheidung, ein Zöllner zu werden, wandten sich viele, die diesen Weg einschlugen, vermutlich auch von ihrem Glauben ab. Im Tempel jedenfalls wurden die Zöllner nicht gern gesehen und galten manchen sogar als unrein. Dass vieles von dem, was ich eben erzählt habe, tatsächlich auf Zachäus zutraf, ergibt der weitere Verlauf der Geschichte. Es mag auch ehrliche Zöllner gegeben haben, Zachäus aber gehörte definitiv nicht dazu. Ich komme zu Vers 3. Dort wird berichtet: Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Manchmal mache ich mir einen Spaß daraus, anderen Leuten zu erzählen, dass Zachäus sehr kurzsichtig gewesen sei. Denn schließlich heißt es über ihn, er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht. Aber der wahre Grund war natürlich seine geringe Körpergröße. Vers 4. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen. Denn dort sollte er durchkommen. Dass sich Zachäus, der Oberzöllner, die Blöße gab, vor anderen Leuten auf einen Baum zu klettern, zeugt von seiner großen Neugier. Oder positiv ausgedrückt, von seinem großen Wunsch, diesen Jesus, von dem er schon gerüchteweise einiges gehört haben dürfte, selbst einmal mit eigenen Augen zu sehen. Ich will nichts in den Bibeltext hineininterpretieren, was da nicht steht, aber wer weiß, ob Zachäus nicht insgeheim auch den Wunsch hatte, dass in seinem Leben eine Veränderung eintreten möge. Als ich selbst einmal in Jericho war, habe ich mir die Maulbeerbäume dort ein bisschen genauer angeschaut. Sie haben eine ziemlich glatte Rinde und die untersten Zweige befinden sich relativ weit oben über dem Erdboden. Das heißt, für den kleinen Zachäus dürfte es gar nicht so einfach gewesen sein, den Baum zu erklimmen. Aber er hat es geschafft und freute sich dann gewiss über diesen wunderbaren Logenplatz, von dem aus man alles gut beobachten konnte. Und irgendwann, in all dem Getümmel, tauchte Jesus auf und kam immer näher. Dass Jesus ihn überhaupt wahrnehmen würde, war höchst unwahrscheinlich. Zu viele Menschen drängten sich auf der Straße. Doch man bekommt den Eindruck, als ob Jesus niemals etwas anderes vorgehabt hätte, als auf diesen einen Maulbeerbaum in Jericho zuzugehen und nach diesem einen ganz besonderen Früchtchen Ausschau zu halten, das sich dort oben zwischen den Ästen befand. Vers 5. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Wenn ich mir die ganze Situation so vorstelle, dann sehe ich Jesus vor mir, wie er mit einem freundlichen Lächeln zu Zachäus hinaufschaut und sagt: So, Zachäus, du wolltest mich also sehen? Jetzt hast du die Gelegenheit. Auch wenn du dich sehr anstrengen musstest, um den Baum zu erklimmen, komm jetzt bitte runter, damit wir miteinander reden können. Tja, und obwohl Zachäus fast einen halben Tag gebraucht hat, um auf den Baum zu kommen, zögert er keinen Moment, auf den Vorschlag Jesu einzugehen. In den Versen 6 und 7 wird berichtet: Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Hätte Jesus den Bürgermeister von Jericho besucht, jeder hätte Verständnis dafür gehabt. Auch über einen Besuch bei einem Pharisäer hätte sich niemand gewundert. aber ausgerechnet bei einem Sünder ist er eingekehrt. Warum nur? Weil genau das seiner Absicht und seinem Auftrag entsprach. Jesus und Zachäus verschwinden nun erst einmal von der Bildfläche. Vermutlich bekommt Jesus im Hause des Zachäus eine gute Mahlzeit serviert, denn das gehört selbstverständlich dazu, wenn einer bei einem anderen einkehrt. Vor allem aber dürften die beiden viel miteinander geredet haben. Bis zu dem Punkt, als Zachäus merkte, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. In Vers 8 wird berichtet, Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach, siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Was für eine Veränderung muss in diesem Mann vor sich gegangen sein. Er sieht ein, dass in seinem Leben vieles falsch gelaufen ist. Dass er denen, die er betrogen hat, alles vierfach zurückgeben will, entspricht den Vorschriften des alttestamentlichen Gesetzes. Gern hätte ich Mäuschen gespielt, um zu erfahren, was Jesus und Zachäus ganz genau miteinander besprochen haben. Vermutlich war es so, dass Zachäus schon selbst wusste, dass er seinen sündigen Lebenswandel aufgeben musste. Darüber hinaus aber wird Jesus ihm erzählt haben, dass er sich auf dem Weg nach Jerusalem befindet, um dort auch für seine Sünden, die Sünden des Zachäus, zu sterben. Interessant finde ich, dass Zachäus sich als erstes vornimmt, seinen Lebenswandel zu ändern. Er tritt nicht vor die Tür, um laut zu rufen, »Hallo Leute, hört mal her, ich habe mich gerade bekehrt«, sondern das werden die Menschen an seinem veränderten Verhalten feststellen können. Ich bin deshalb der Meinung, dass man von neu bekehrten Christen nicht gleich erwarten sollte, dass sie öffentlich Zeugnis davon geben sollen, wie es oft so schön heißt. Zachäus hat es auch nicht getan, und Jesus war damit offenbar einverstanden. Die Verse 9 und 10. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Ob es in Jericho noch zu weiteren Begegnungen zwischen Jesus und anderen Menschen gekommen ist, wissen wir nicht. Nur, dass Jesus einige Blinde geheilt hat, ist bekannt, doch sie befanden sich offenbar außerhalb der Stadtgrenze. Auf jeden Fall hat sich Jesus nicht lange in Jericho aufgehalten, denn in Vers 1 heißt es ja, er zog durch die Stadt hindurch. Mit Vers 11 befinden wir uns schon wieder mit Jesus auf dem Weg nach Jerusalem. Und dieser Vers zeigt, wie verschwommen die Vorstellungen der Jünger darüber sind, was in nächster Zeit geschehen wird. Das Lukas-Evangelium berichtet, als sie nun zuhörten, sagte er ein weiteres Gleichnis, denn er war nahe bei Jerusalem, und sie meinten, das Reich Gottes werde sogleich offenbar werden. Und er sprach, ein Fürst zog in ein fernes Land, um ein Königtum zu erlangen und dann zurückzukommen. Der Fürst in diesem Gleichnis steht für Jesus Christus. Sein erstes Kommen vor rund 2000 Jahren hatte den Sinn, den Menschen die Vergebung ihrer Sünden zu ermöglichen. Aber eines Tages wird Jesus wiederkommen, dann als Richter und um seine Königsherrschaft aufzurichten. Nun aber weiter mit dem Gleichnis. Ein Fürst zog also in ein fernes Land, um ein Königtum zu erlangen und dann zurückzukommen. Der ließ 10 seiner Knechte rufen und gab ihnen 10 Pfund und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber waren ihm Feind und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und es begab sich, als er wiederkam, nachdem er das Königtum erlangt hatte, da ließ er die Knechte rufen, denen er das Geld gegeben hatte, um zu erfahren, was ein jeder erhandelt hatte. Da trat der Erste zu ihm und sprach, Herr, dein Pfund hat 10 Pfund eingebracht. Und er sprach zu ihm, recht so, du tüchtiger Knecht, weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht haben über 10 Städte. Soweit erstmal die Verse 13 bis 17. Das Gleichnis handelt also von der Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu. In dieser Zeit leben wir auch heute. In Vers 14 wird erwähnt, dass einige Bürger des Landes protestierten. Wir wollen nicht, dass der Fürst über uns herrsche. Ich glaube, dazu braucht man nicht viel zu sagen. Überall auf der Welt lehnen Menschen es ab, sich Jesus zu unterstellen. Das hindert ihn jedoch nicht daran, seine Leute, die Christen, zu beauftragen, mit anvertrauten Pfunden zu wuchern. Wie Sie merken, hat dieses Gleichnis unsere Alltagssprache so geprägt, dass man im Grunde nicht zu erklären braucht, was damit gemeint ist. Dem einen ist eine kleine Kinderschar anvertraut, um die er sich jeden Sonntag im Kindergottesdienst kümmern soll. Der andere trägt besondere Verantwortung im Beruf. Jemand anderes ist dazu berufen, einen kranken Angehörigen zu pflegen. Und wieder jemand anderes wird als Politiker in ein hohes Amt gewählt und hat oft schwerwiegende Entscheidungen zu treffen. Der weitere Verlauf des Gleichnisses zeigt, entscheidend ist nicht, wie viele Pfunde der Fürst einem jeden Knecht anvertraut, sondern was dieser daraus macht. Ich lese weiter ab Vers 18. Der zweite Knecht kam auch und sprach, Herr, dein Pfund hat 5 Pfund erbracht. Zudem sprach er auch, und du sollst über 5 Städte sein. Und der dritte kam und sprach, Herr, siehe, hier ist dein Pfund, das ich in einem Tuch verwahrt habe, denn ich fürchtete mich vor dir, weil du ein harter Mann bist. Du nimmst, was du nicht angelegt hast, und erntest, was du nicht gesät hast. Er sprach zu ihm, mit deinen eigenen Worten richte ich dich, du böser Knecht. Wusstest du, dass ich ein harter Mann bin, nehme, was ich nicht angelegt habe, und ernte, was ich nicht gesät habe, warum hast du dann mein Geld nicht zur Bank gebracht? Und wenn ich zurückgekommen wäre, hätte ich's mit Zinsen eingefordert. Und er sprach zu denen, die dabei standen, nehmt das Pfund von ihm und gebt's dem, der 10 Pfund hat. Und sie sprachen zu ihm, Herr, er hat doch schon 10 Pfund. Ich sage euch aber, wer da hat, dem wird gegeben werden. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Doch diese meine Feinde, die nicht wollten, dass ich ihr König werde, bringt her und macht sie vor mir nieder. Soweit die Verse 18 bis 27. Die Botschaft Jesu an seine Jünger damals und an die Christen von heute lautet also, seid mir treu, bis ich wiederkomme, und macht etwas aus all dem Guten, was ich euch anvertraut habe. In Vers 28 wird nun berichtet, dass Jesus das Ziel seiner Reise, nämlich die Stadt Jerusalem, erreicht. 10 Kapitel davor, also in Kapitel 9, hatte es geheißen, es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, dass er hinweggenommen werden sollte, da wandte er sein Angesicht, stracks nach Jerusalem zu wandern. Die Art und Weise, wie Jesus in die Stadt kommt, ist legendär, auf einem Esel reitend und von vielen Menschen bejubelt. Doch bereits im Zusammenhang mit den Berichten, die darüber im Matthäus- und im Markus-Evangelium zu finden sind, hatte ich darauf hingewiesen, dass es diesen einen großen Triumphzug möglicherweise nie gegeben hat. Denn wie man es auch dreht und wendet, die Berichte in den verschiedenen Evangelien passen einfach nicht zusammen. Manche Einzelheiten scheinen sich zu widersprechen. Die Tatsache, dass sich Jesus mit seinen Jüngern mehrere Tage in Jerusalem aufhielt, aber jeden Abend zum Übernachten nach Bethanien wanderte, brachte mich auf die Idee, dass dieser berühmte Einzug Jesu in Jerusalem mehrfach stattgefunden haben könnte. Eben dann, wenn er nach der Übernachtung in Bethanien nach Jerusalem zurückkehrte. Und siehe da, verschiedene Details in den Berichten, die sich vorher zu widersprechen schienen, bereiten auf einmal keine Schwierigkeiten mehr. Die Einzelheiten, auf die ich im Zusammenhang mit dem Matthäus- und dem Markus-Evangelium bereits eingegangen bin, möchte ich an dieser Stelle nicht wiederholen. Aber ich möchte kurz zusammenfassen, welcher Zeitplan sich danach für den Aufenthalt Jesu in Jerusalem ergibt. Der erste Einzug in Jerusalem hat meines Erachtens an einem Sabbat, also an einem Samstag stattgefunden. Im Markus-Evangelium wird berichtet, und Jesus ging hinein nach Jerusalem in den Tempel, und er besah ringsum alles, und spät am Abend ging er hinaus nach Bethanien mit den Zwölfen. Kein Wort von den Händlern und Geldwechslern, über die sich Jesus am Tag darauf so geärgert hat. Warum nicht? Weil es vermutlich Sabbat war und sie deshalb nicht ihren Geschäften nachgingen. Der zweite Einzug in Jerusalem hat demnach am Sonntag stattgefunden, dem ersten Tag der neuen Woche. Jesus stößt im Tempel die Tische der Geldwechsler und Taubenhändler um und vertreibt Käufer und Verkäufer aus dem Tempel. Und schließlich der dritte Einzug in Jerusalem, der nach meiner Vermutung am Montag stattgefunden hat. Jesus lehrte und heilte im Tempel und weinte über Jerusalem. Darüber berichtet das 19. Kapitel des Lukas-Evangeliums, mit dem wir uns gerade beschäftigen. Ich lese nun den Bericht über den Einzug Jesu aus dem Lukas-Evangelium vor, also aus Kapitel 19, die Verse 28 bis 38. Und als er das gesagt hatte, gemeint ist das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden, da ging er voran und zog hinauf nach Jerusalem. Und es begab sich, als er nahe von Bethphage und Bethanien an den Berg kam, der Ölberg heißt, da sandte er zwei Jünger und sprach, geht hin in das Dorf, das vor uns liegt. Und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt's her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sagt, der Herr bedarf seiner. Und die er gesandt hatte, gingen hin und fanden's, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Herren zu ihnen, warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen, der Herr bedarf seiner. Und sie brachten's zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Als er nun hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf den Weg. Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen, gelobt sei, der da kommt, der König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Soweit die Verse 28 bis 38. Wie ein grandioser Triumphzug klingt das, was hier geschildert wird. Aber entweder waren viele der übrigen Leute, die Jesus hier nicht zujubelten, ihm gegenüber feindlich eingestellt. Oder mancher Jubel war nicht echt. Oder die Leute waren so leicht zu beeinflussen, dass sie nur wenige Tage später rufen konnten, kreuzige ihn. Bereits die nächsten Verse deuten an, dass die Jubelstimmung nicht ungetrübt ist. Ich lese weiter ab Vers 39. Und einige Pharisäer in der Menge sprachen zu ihm, Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Mit den Jüngern sind hier die vielen Menschen gemeint, die Jesus zujubeln. Er antwortete und sprach, ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie und sprach, wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient. Aber nun ist's vor deinen Augen verborgen, denn es wird eine Zeit kommen über dich, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleichmachen samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist. Wie diese Prophetie in Erfüllung gegangen ist, kann man in den Geschichtsbüchern nachlesen. Im Jahr 70 nach Christus machte der römische Feldherr Titus mit seinen Leuten Jerusalem dem Erdboden gleich und metzelte viele Einwohner gnadenlos nieder. Die letzten Verse von Kapitel 19 berichten darüber, wie Jesus im Tempel gegen die Händler vorgeht. Wenn sich die ganzen Ereignisse in Jerusalem in der Reihenfolge zugetragen haben, wie ich es vorhin kurz dargestellt habe, müsste es sich in den folgenden Versen um eine zweite Tempelreinigung handeln. Ich lese die Verse 45 bis 48. Und er ging in den Tempel und fing an, die Händler auszutreiben und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein. Ihr habt es aber zur Räuberhöhle gemacht. Und er lehrte täglich im Tempel. Aber die Hohenpriester und Schriftgelehrten und die Angesehensten des Volkes trachteten danach, dass sie ihn umbrächten, und fanden nicht, wie sie es machen sollten, denn das ganze Volk hing ihm an und hörte ihn. Die Situation spitzt sich weiter zu. Die religiösen Führer des Volkes versuchen, Jesus mit komplizierten theologischen Fragen und umstrittenen Lehrmeinungen in die Enge zu treiben. Und Jesus antwortet ihnen, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Ein recht spannendes Kapitel, wie ich finde, liegt vor uns. Deshalb herzliche Einladung an Sie, auch bei der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel wieder mit dabei zu sein.